HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Christiane Hillebrand,
Dorothee Meyer-Karweg
und später kommt noch unsere Kollegin Cordula Huth dazu. In der Rubrik In eigener Sache stellen wir Ihnen heute eine Produktion von HR2 Kultur vor, ein Hörspiel nach einem Roman von Jane Austen. Dann geht es um ein Hörbuch für Jugendliche ab 11 Jahren, das sich mit den typischen Problemen von Teenagern befasst. Und wir sprechen über 2 Bestseller. Und dazu gehört auch das Buch von Peter Wohleben. Es heißt Das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Peter Wohleben wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden. Er ist 1964 geboren, hat zunächst Forstwirtschaft studiert und auch über 20 Jahre in der Landesforstverwaltung gearbeitet. Heute leitet er eine Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Er wird als Gast in viele Fernsehsendungen eingeladen, er hält Vorträge und hat viele Bücher geschrieben zum Thema Wald- und Naturschutz. Das geheime Leben der Bäume, das Seelenleben der Tiere und das geheime Netzwerk der Natur sind zum Beispiel Bestseller. Und nun ist erschienen Das geheime Band zwischen Mensch und Natur von Peter Wohleben. Dorothee Meyer-Karweg, worum geht es diesmal?
Ja, also Peter Wohleben geht der Frage nach, ob und wenn ja, wie wir überhaupt noch mit der Natur verbunden sind. Also kurze Antwort, er ist überzeugt, dass auch Stadtmenschen, die sich also mehr mit Technik umgeben, noch über ein enges Band zur Natur verfügen.
Woran macht er das fest?
Ja, zum Beispiel daran, dass sich der Blutdruck normalisiert in der Umgebung von Bäumen, also wenn man im Wald spazieren geht oder im Park, dass die Farbe Grün uns beruhigt und dass der Wald auch all unsere Sinne schärft. Also er lehrt uns zu riechen, zu hören, zu fühlen und zu sehen, dieser Wald. Beispiel hören. Wir hören eigentlich das gut, was uns interessiert, sind im Moment eher wahrscheinlich aufs Handy geeicht oder Eltern natürlich auch auf Kindergeschrei. Aber wir können auch wieder lernen, die Natur besser zu hören und da die einzelnen Geräusche zu unterscheiden. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Peter Kämpfe.
Dazu reicht es einfach, aufmerksam in die Natur zu lauschen und akustisch Ausschau zu halten. Ich mag zum Beispiel den Ruf des Schwarzspechts. Vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, dass er alte, dicke Buchen zum Höhlenbau benötigt und mangels geeigneter Bäume selten geworden ist. Vielleicht ist es aber auch wegen seiner beeindruckenden Größe und der hübschen knallroten Federhaube. Wie auch immer. Ich freue mich bis heute jedes Mal, wenn ich sein fröhliches Krü-Krü-Krü-Krü höre. Genau wie das Krok-Krok-Krok der Kolkraben, die noch bis Ende des 20. Jahrhunderts in der Eifel als ausgestorben galten. Oder die unverwechselbaren Rufe der Kraniche, die wieder zu Tausenden im Frühjahr und Herbst über unser Forsthaus ziehen. Da diese Vogelrufe zu meinen absoluten Lieblingsgeräuschen zählen, höre ich sie auch dann noch, wenn sie für viele andere Menschen in den Umgebungsgeräuschen untergehen. Kranichrufe etwa dringen trotz Dreifachverglasung, isolierter Wände und abendlich laufendem Fernseher in mein Bewusstsein. Schnell springe ich dann von der Couch auf und laufe zur Haustür, um draußen die volle Lautstärke zu genießen.
Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Was erzählt uns Peter Wohleben denn noch von unserer Verbundenheit mit der Natur?
Ja, beispielsweise erzählt er davon, dass unsere Sprache sehr geprägt ist von dem Naturerleben. Also Buch kommt beispielsweise von Buche. Treu geht zurück auf das indoeuropäische Wort Dero oder Dreu, Dru, das Baum eigentlich Eiche bedeutet. Und auch Sprichwörter deuten auf die alte Verbundenheit hin, Zittern wie Espenlaub beispielsweise. Heute sind solche emotionalen Beschreibungen eher out, es lebe halt die Wissenschaft, da spricht man von ökosystemarer Dienstleistung und damit ist der Nutzen gemeint, den Menschen von Ökosystemen haben. Das Problem ist, solche technischen Begriffe lösen etwas im Menschen aus, denn die Sprache beeinflusst eben das Bewusstsein.
Der Journalist George Monbiot hat das in einem Artikel sehr schön beschrieben. Wenn Moses, so Monbiot, den Israeliten ein Land versprochen hätte, in dem nicht Milch und Honig fließen, sondern Sekrete von Säugetieren und Erbrochenes von Insekten, wären sie ihm dann gefolgt? Er plädiert für eine andere Sprache, andere Begriffe, die unser Herz rühren, damit sich in Sachen Umweltschutz endlich mehr bewegt. Ein typischer Fall, der von Lobbyisten in aktuellen Debatten kräftig missbraucht wird, dreht sich um Schutzgebiete. So werden Wälder, die zum Nationalpark gekürt werden sollen, im offiziellen Sprachgebrauch stillgelegt. Was macht dieses Stilllegen in unseren Köpfen? Es erinnert an etwas, was wir nicht mehr brauchen. Also zum Beispiel einen veralteten Fuhrpark. Stillgelegte Dinge kann man nicht mehr benutzen. Und vor allem, es sind Dinge. Ein Wald dagegen als lebender Organismus lässt sich nicht stilllegen, schon gar nicht von uns Menschen. Was tatsächlich gemeint ist, ist dem Verstand klar, es dürfen keine Bäume mehr gefällt werden. Was stillgelegt ist, sind in Wahrheit nur die schweren Erntemaschinen und die Motorsägen. Wir Menschen hingegen sind ausdrücklich erwünscht, sollen hier die neu entstehende Ursprünglichkeit genießen können. Säugetiere, Vögel und Insekten kommen in viel größerer Artenzahl vor als in tristen Plantagen, und viele von ihnen sind keineswegs still. Im Gegensatz zu einem Fuhrpark wird in einem Nationalpark nach der Stilllegung des Waldes dessen Aktivität größer.
Wie soll man denn dann zum Beispiel ein Naturschutzgebiet nennen?
Ja, Peter Wohlleben plädiert schlicht für Wald. Fichtenmonokulturen sollte man dagegen Forst oder besser noch Plantage nennen. So wie wir beispielsweise auch so Ölpalmen auf Borneo oder Eukalyptusanpflanzungen in Portugal und Brasilien Plantagen nennen. Aber hier in Deutschland scheuen Förster das Wort, wie der Teufel eben das Weihwasser. Das Wort Wald ist emotional einfach viel besser besetzt, auch wenn es eigentlich nicht trifft.
Das klingt schon sehr interessant. Man lernt, glaube ich, eine ganze Menge und man hat auch viele Aha-Erlebnisse.
Ja, und Peter Wohlleben hat ja auch eine gute Art, so locker zu schreiben.
Welche Themen spricht er denn in seinem Hörbuch noch an?
Also er geht auf den neumodischen Hype um das Waldbaden ein. Damit geht er so ein bisschen leicht ironisch um, gibt aber zu, dass er den Wald selbst viel zu wenig genießt. Und er erzählt, wie schön es war, als seine Kinder ihm zum Geburtstag einen Spaziergang im eigenen Wald schenkten. Also dieses absichtslose, entspannte im Wald herumspazieren, das macht er auch selbst viel zu selten, gibt dazu. Ja, und dann spricht er auch beispielsweise die Jagd an oder schreibt Überraschendes zum Thema Klimawandel und so weiter.
Was ist dabei überraschend?
Also beim Klimawandel moniert er, dass man nur das CO2 betrachtet und dabei vergisst, dass Laubwälder auch durch die Verdunstung das Klima beeinflussen, positiv. Also Buchen können beispielsweise bis zu 500 Liter Wasser am Tag verdunsten und kühlen damit die Atmosphäre ab. Und es sei auch ein Irrtum zu sagen, das Verbrennen der Bäume beispielsweise in der Heizung sei klimaneutral. Verbrannte Bäume geben eben sofort ihr CO2 gasförmig in die Umwelt ab. Vermodernde Bäume dagegen bilden Humus und dieser Humus speichert das CO2 über viele Jahrhunderte oder gar Jahrtausende.
Also Sie scheinen sehr begeistert zu sein von diesem Hörbuch.
Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Das Buch bzw. Hörbuch ist so ein bisschen so ein Sammelsurium. Also ich habe das Gefühl, Peter Wohlleben sammelt immer alles an wissenschaftlichen Berichten über das Thema Wald, ordnet es grob, fasst es zusammen und schon hat er ein neues Buch geschrieben. Also ich finde, mit dem nächsten darf er sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Aber so wie er gerne in der wissenschaftlichen Literatur stöbert, macht es mir schon auch Spaß, sich von seinen Gedanken inspirieren zu lassen. Also man muss ihm nicht in allem folgen. Aber es gibt tatsächlich viele dieser Aha-Erlebnisse, dieses, so habe ich es noch nicht gesehen.
Und sollten wir noch über den Sprecher dieses Hörbuchs sprechen, Peter Kämpfe, wie gefällt er Ihnen?
Also der ist auf allen Hörbüchern von Peter Wohlleben zu hören und ich finde ihn im Prinzip sehr gut. Manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Dynamik und er hat das Problem, also eigentlich auch ein Vorteil, er hat so eine sonore, brummige Stimme und dieser tiefe, brummige Ton, der ist mitunter ein bisschen einschläfernd. Also mir ist es so gegangen, ich habe zugehört und dann plötzlich merkte ich, ups, die letzten 2-3 Minuten habe ich gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Trotzdem, Buch oder Hörbuch, das ist so ein buntes Potpourri, mit dem man auch bei der nächsten Party viel Überraschendes über den Wald, die Natur erzählen kann. Und das schon auch Lust macht, mal wieder im Wald zu baden, also spazieren zu gehen. Möglichst natürlich in einem wilden Wald und nicht in einer Fichtenplantage.
Ja, gerade eben beim Vorstellen habe ich schon so vieles gelernt über den Wald, das ist schon beeindruckend. Peter Wohlleben, das geheime Band zwischen Mensch und Natur mit Peter Kämpfe als Sprecher, sind 5 CDs, gut 6 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 22 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zu einem weiteren Bestseller, zu Martin Suters Almen und der Koi. Martin Suter stammt aus Zürich. Er hat zunächst als Werbetexter und Creative Director gearbeitet und sich dann ganz auf das Schreiben konzentriert und ist damit sehr erfolgreich. Seine Romane, zuletzt erschienen zum Beispiel Elefant und Almen und die Erotik, sowie seine Business-Class-Geschichten sind auch international große Erfolge. Die Almen-Reihe wurde verfilmt mit Heino Ferch in der Hauptrolle. Dorothee Meyer-Karwig, die Almen-Romane sind Bestseller, aber es gibt sicherlich Hörer, die nicht wissen, wer dieser Almen ist. Helfen Sie uns doch mal auf die Sprünge.
Ja, der eigentliche Name dieser fiktiven Person ist Johann Friedrich von Almen. Der ist etwas über 40. Sein Vater war Landwirt und hinterließ dem Sohn ein Vermögen. Der brachte es aber durch und musste dann schließlich die Villa verkaufen und ins Gärtnerhaus ziehen. Und sein Diener und Gärtner Carlos blieb dann trotzdem bei ihm und mauserte sich zum Koch, Retter und Kompagnon in allen Lebenslagen. Almen ist also ein Lebemann, er legt sehr viel Wert auf sein Äußeres, ist sehr charmant, tritt als reicher Mann auf, ist aber immer knapp bei Kasse. Und er hat ein Unternehmen gegründet, und zwar Almen International Inquiries. Mit anderen Worten, er ist Privatdetektiv.
Worum geht es jetzt um Almen und der Koi?
Almen wird diesmal in eine teure Kanzlei in Zürich gerufen und dort wird ihm ein Auftrag angeboten, gut bezahlt, aber dafür muss er dann sofort los und zwar mit einem Privatjet an einen Ort, der ihm nicht genannt wird. Er landet dann auf Ibiza und wird zu einem Anwesen gefahren. Und erst am kommenden Tag lernt er seinen Auftraggeber kennen. Das ist Garrett, ungefähr 70 Jahre alt und schon ziemlich gebrechlich. Und die beiden treffen sich am Teich des Anwesens und in diesem Teich schwimmen Kois, also wertvolle Zuchtkarpfen. Irgendwie kommt Almen dieser Garrett bekannt vor und dann plötzlich weiß er es.
Steve Garrett, der legendäre Music Producer, Patti Smith, Bruce Springsteen, John Lennon, Dire Straits, U2, Peter Gabriel waren nur ein paar Namen, die ihm zu Garrett einfielen. Lange hatte er nichts mehr von ihm gehört. Er hatte nicht einmal gewusst, dass er noch lebte. Garrett atmete jetzt wieder ruhig.
»Sie wollen bestimmt wissen, weshalb ich Sie hergebeten habe«, sagte er schließlich.
Almen nickte.
»Wegen Boy«, seufzte Garrett. »Er gehört meiner Lebensgefährtin.«
»Ein Koi?«, fragte Almen.
»Und zwar der teuerste.«
Garrett griff sich wieder eine Handvoll getrockneter Seidenraupen und verteilte sie unter die trägen Fische.
123 Millionen Yen war sein Hammerpreis. Über 1,1 Millionen Dollar.
Almen nahm den Preis zur Kenntnis, als halte er ihn für einen Fisch für angemessen. »Welcher ist es?«, fragte er, mehr der Form halber.
»Nicht mehr da.«
»Wo dann?«
»Das frage ich Sie.«
»Verstehe.
Vor 3 Tagen ist er verschwunden. Am Abend haben wir ihm noch gute Nacht gewünscht. Am Morgen war er einfach nicht mehr da.«
Also darum geht es. Almen soll diesen Koi wiederfinden, der etwa 1 Million wert ist. Dieser Koi mit dem Namen Boy gehört Akina, der Geliebten von Garrett, und die ist selbstverständlich viel jünger und nicht abgeneigt, Almen zu umgarnen. Der lässt sich auch darauf ein, vergisst darüber hinaus aber natürlich nicht den Fall. Er beordert Carlos dann zu sich und gemeinsam lernen sie ganz schnell alles über Kois aus dem Internet und machen sich auf die Suche. Ein alter Bekannter von Almen auf der Insel, Freddy Turnbull, nimmt die beiden mit zu einem Gartenfest der Radcliffes. Die gehören zum Jetset der Insel und einer von diesen Reichen könnte diesen Koi gestohlen haben. Und sie geben sich dann gegenüber der Lady Radcliffe auch als Koi-Kenner aus und die bringt sie daraufhin zu ihrem Mann, ebenfalls ein Koi-Fan.
Sie führte sie immer wieder nach links und rechts nickend durch die Gästeschar. Almen schätzte ihre Anzahl auf etwa 50 und es trafen immer noch neue ein. Sie standen mit Champagnergläsern und Cocktails in Grüppchen auf dem Rasen neben dem Pool. Eine Flamenco-Gruppe spielte und die hölzerne Bühne ließ darauf schließen, dass später auch noch getanzt würde. Der Dresscode war Smart Casual, was Almen hasste. Er bedeutete für viele Männer keine Krawatte und ohne Krawatte fühlte sich Almen unangezogen. Er behalf sich manchmal mit einem Seidenschal im offenen Hemdkragen, aber weil er so etwas normalerweise zu Pyjama und Hausmantel trug, fühlte er sich auch so nicht korrekt gekleidet. So hatte er sich trotzdem für eine Krawatte entschieden, wenn auch für eine etwas künstlerische. Das Haus war ein neuerer Bau eines angesagten Architekten, der sich mit Zwittern aus Finca und Schloss auf der Insel einen Namen gemacht hatte. Bei einem korpulenten rothaarigen Mitsechziger machte sie Halt. »Log, wen ich dir hier bringe, Darling!« Und als sie merkte, dass ihm Freddys Name nicht einfiel, rettete sie ihn mit »Freddy, mit zwei Freunden, Koi-Fans!« Keine 5 Minuten später kauerten sie mit Rupert Radcliffe am Ufer seines Teichs und fütterten seine Kois mit getrockneten Seidenraupen, während Rupert jeden mit Namen vorstellte. 23 Kois schwammen in Sir Radcliffes Teich. Nur einer davon war ein Tancho. Und er war eindeutig nicht Boy.
Wenn man diesen Ausschnitt hört, da wird schon klar, dass es bei diesen Almen-Krimis nicht einfach um einen profanen Fall geht, der gelöst werden muss.
Nein, genau. Also mindestens genauso ausführlich behandelt werden Fragen der Kleidung, Fragen des Geschmacks, der Etikette. Das alles wird von Martin Suter mit großem Genuss geschildert. Man fühlt sich direkt in die High Society versetzt.
Und zu diesem Eindruck trägt natürlich auch der Sprecher Gerd Heidenreich bei, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also Gerd Heidenreich hat so einen ganz vornehmen Ton, so eine gewisse Noblesse erklingt. Distinguiert. Das macht eben auch die Almen-Krimis aus.
Ist der Krimi denn auch spannend?
Also mein Eindruck ist, es ist jetzt nicht der aufregendste Krimi der Almen-Reihe. Es gibt noch einen Toten und auch für den Schluss hat sich Martin Suter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Schluss ist wirklich aufsehenerregend und nichts für Koi-Liebhaber. Aber die Auflösung an sich, wer jetzt diesen Koi geklaut hat, das ist nicht so spektakulär. Dennoch, Almen-Fans bekommen viel von dem, was sie lieben. Sie werden entführt in die Welt der Reichen und Schönen und erfahren Wissenswertes über diese Liebhaberei der Koi-Zucht und den Jet-Set auf Ibiza. Und besonders ausgezeichnet wird der Roman durch die ungekürzte Lesung von Gerd Heidenreich, der ja alle Almen-Krimis liest.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Martin Suters Almen und der Koi, gesprochen von Gerd Heidenreich. Es sind 4 CDs, fast 6 Stunden Laufzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Diogenes Verlag. Northanger Abbey, so heißt ein Roman von Jane Austen, der als Vorlage für ein Hörspiel diente, eine Produktion von HR2 Kultur, erschienen in der Hörverlag. Und dieses Hörbuch möchten wir Ihnen jetzt in der Rubrik In eigener Sache vorstellen. Dazu begrüße ich Cordula Huth im Studio. Sie ist Hörspielredakteurin hier in HR2 Kultur. Herzlich willkommen. Zunächst aber noch zu Jane Austen. Sie war eine britische Schriftstellerin. Sie hat gelebt Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts und sie wuchs im elterlichen Pfarrhaus auf. Ihre literarische Welt war die des englischen Landadels. Sie hat es verstanden, die Menschen und ihre Zeit mit feiner Ironie und Satire abzubilden. Vor einigen Jahren wurde Jane Austen auch vom Kino wiederentdeckt. Sinn und Sinnlichkeit mit Emma Thompson und Kate Winslet gewann 1996 den Golden Globe als bester Film des Jahres und den Oscar für das beste Drehbuch. Stolz und Vorurteil war 2006 für 4 Oscars nominiert. Emma wurde 2009 vom BBC als 4-teilige Fernsehserie gezeigt. Cordula Huth, viele kennen die Romane von Jane Austen. Northanger Abbey ist jetzt nicht der allerbekannteste Roman. Rufen Sie uns doch die Geschichte nochmal in Erinnerung.
Ja, gern. Auch in Northanger Abbey tauchen wir ein in die vertraute Jane Austen-Welt. Catherine Morland, das unscheinbare Mädchen aus der Provinz, fährt 17-jährig mit einem älteren, vermögenden, befreundeten Ehepaar der Familie in den Sehnsuchtsort Bath. Das verheißt natürlich Abwechslung vom Landleben und sie wird dort in die gesellschaftlichen Kreise eingeführt. Sie trifft bei einer der zahlreichen Gesellschaften auf den jungen Geistlichen Henry Tilney, in den sie sich sofort verliebt und er sich glücklicherweise wohl auch in sie. Fallstricke für ein Gelingen dieser Annäherung und für das Zustandekommen von Beziehungen überhaupt sind aber wie so oft bei Austen das liebe Geld und die Vermögensverhältnisse. Und zwar sowohl die der Männer als auch die der Frauen. Catherine Morland, die übrigens einige Parallelen zur Autorin aufweist, wird ganz bescheiden als Anti-Heldin eingeführt. Dafür habe ich einen Ausschnitt mitgebracht.
Niemand, der Catherine Morland als Kind gekannt hatte, wäre auf den Gedanken gekommen, dass sie zur Romanheldin bestimmt sei. Ihr Aussehen und ihre Veranlagung sprachen gegen sie. Sie wirkte dünn und linkisch, hatte eine fahle, bleiche Haut, dunkles, strähniges Haar und ausgeprägte Gesichtszüge. Sie zog Cricket und Schlagball den Puppen vor, war laut und wild und tat nichts lieber auf Erden, als den grünen Abhang hinterm Haus hinunterzukullern. Catherines Vater war Geistlicher, weder verkannt noch verarmt und neigte nicht im geringsten dazu, seine Kinder einzusperren. Ihre Mutter war eine praktisch veranlagte Frau von ausgeglichener Wesensart und robuster Konstitution. Die Morlands waren samt und sonders unscheinbar. Und Catherine war jahrelang so unscheinbar wie die anderen.
Ja, das war Ulrich Nöten als Erzähler. Das Hörspiel hat zwei Hauptschauplätze. Der erste spielt im quirligen Bath, der zweite Teil spielt auf dem titelgebenden Familiensitz Northanger Abbey. Und während in Bath die Gesellschaften im Vordergrund stehen, auf denen man sich trifft und sich Liebesgeschichten anbahnen und viel gesprochen wird, spielt der zweite Teil auf Northanger Abbey, eben dem Familiensitz der Tilneys. In Bath wuseln die jungen Leute auf illustren Ballgesellschaften umeinander, tasten sich nach Neigung, Interesse und Stand ab und versuchen dort die beste Partie zu machen, sodass es auch zu Intrigen, Zerwürfnissen zwischen Freundinnen oder besser gesagt falschen Freundinnen und natürlich auch bitteren Enttäuschungen kommt. Catherines Bruder ist da ebenso auf Brautschau, auch Henry Tilney hat Geschwister, die dort eine wichtige Rolle spielen. Es gelingt Catherine jedenfalls, Kontakt zu ihrem Angebeteten zu bekommen und sie reist mit den Tilneys auf den Familiensitz Northanger Abbey. Und dies ist nun ein ausgemachter Gruselort, weniger weil es da wirklich so spukig zugeht, als vielmehr deshalb, weil sich Catherines Wahrnehmung des Ortes mit ihrer Fantasie mischt, die maßgeblich durch ihre Leselust gespeist wird. Sie liest nämlich viel und gern, und zwar Schauerromane der Zeit. Das sind tatsächlich Romane, also sozusagen Bestseller der Zeit gewesen, allen voran Anne Radcliffes Udolpho, und dieser Roman ist in dem Hörspiel auch im Original zu hören. Catherine spinnt sich da in eine ziemlich harte Anschuldigung gegen Henrys Vater hinein, die sie später teuer zu stehen kommen wird. Hier zeigt sich auch das Parodistische des Romans. Man hat seinerzeit Ende des 18. Jahrhunderts, als Romanliteratur und das Lesen vor allem von Frauen einen enormen Zuwachs erfuhr, ja auch stark dagegen polemisiert, dass das Lesen von Frauen, die von ihrer häuslichen Arbeit ablenkt und ihnen nur Flausen im Kopf macht, und dass Frauen lieber nicht so viele Romane lesen sollten. Und dass da vielleicht auch ein Fünkchen was dran sein könnte, das wird in sehr satirischer Weise hier von Austen in die Geschichte eingeschrieben. Wer sich aber schließlich dann mit wem zusammentun wird, das möchte ich noch nicht verraten, denn es ist nicht nur spannend, sondern auch interessant.
Jetzt ist ja aus dem Roman ein Hörspiel geworden und das braucht eine Dramatisierung. Für die Hörspielbearbeitung und Regie ist Silke Hildebrand verantwortlich. Auf was hat sie sich konzentriert? Also was musste sie weglassen und was hat sie besonders hervorgehoben?
Silke Hildebrand hat sich für einen klassischen Zugriff entschieden und einen alles zusammenhaltenden Erzähler in das Stück eingebaut. Und das ist der gehörte Ulrich Nöten. Eine zweite große Entscheidung ist, dass dieser Erzähler in seiner Haltung der Heldin nie von der Seite weicht. Also alle Sorgen, auch ihre Verfehlungen, werden nicht kritisch kommentiert, sondern er hält zu ihr und allenfalls augenzwinkernd kommentiert er. Die Figur der Catherine wird also an keiner Stelle verraten oder belächelt. Das Einbauen des Udolpho-Textes kommt hinzu, um uns die Schauerromantik der Zeit miterleben zu lassen und auch um den Herkunftsort des Textes, also im Originaltext, zu markieren.
Und es wird ja auch Musik eingespielt. Wir haben es eben in dem Ausschnitt gehört. Welche Rolle spielt diese Musik von Jakob Diehl?
Die Musik ist eine weitere Entscheidung für einen klassischen Zugriff auf den Stoff. Jakob Diehl hat für dieses Hörspiel Musik in klassischer Instrumentierung komponiert. Sie hören durchweg Musik eines Streichquartetts. Die Musik greift zum einen Tanzmusik im Stil der Zeit auf, bildet aber auch viele Stimmungen, zum Beispiel für die Zartheit von Intimität ab, und hat darüber hinaus noch die Funktion, deutlich illustrierend zu wirken, wenn zum Beispiel die Atmosphäre dieses düsteren Northanger Abbeys auftaucht. Und Musik, wie immer im Hörspiel, ist der emotionale Kitt und soll unbedingt auch ein Genuss sein.
Jetzt braucht man ja auch gute Schauspielerinnen und Schauspieler, also vor allem die Hauptdarsteller in diesem Fall, Catherine Morland, die haben es ja schon gesagt, eigentlich eine Anti-Heldin, und Henry Tilney müssen sorgfältig ausgewählt werden. Auf was haben Sie da Wert gelegt?
Ja, wir haben es ja einerseits mit einem klassischen Text zu tun. Andererseits werden viele Situationen abgebildet mit einem Gefühlsinhalt, der sich wiederum gar nicht so sehr von heute unterscheidet. Wir suchten also Darstellerinnen, vor allem ein junges Ensemble, das sich auch in der klassischen Form wohlfühlt und auszudrücken weiß und glaubhaft ist. Das sind in der Regel Bühnenschauspieler, denn dort wird ja auch häufig noch klassischer Text gesprochen, also Schauspielerinnen, die zum einen die entsprechende Sprechausbildung haben und die die Charaktere, die Orson erfunden hat, als gut identifizierbare Protagonisten abbilden. Im Hörspiel müssen die Figuren ja möglichst plastisch, einprägsam und schnell präsent sein. Also weniger entscheidend ist die Stimmfarbe, ob dunkel oder hell, sondern das Beglaubigen des Textes und dass die Figuren zueinander passen. Und Max Bretschneider und Anna Drexler erfüllen diese Rolle ganz wunderbar. Im folgenden Ausschnitt sind die beiden zu hören. Für mich eigentlich ein zeitloses Paar.
Catherine, glauben Sie, Ihre Freundin Miss Thorpe habe etwas gegen einen Tanz einzuwenden? Mein Bruder würde sich überaus glücklich schätzen, ihr vorgestellt zu werden.
Das tut mir leid für Ihren Bruder. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass Miss Thorpe nicht zu tanzen gewillt ist.
Tilney gab die grausame Antwort an den Bruder weiter. Und dieser zog umgehend von dannen.
Ihr Bruder wird gewiss nicht böse sein. Vorhin hat er ja erklärt, er hasse das Tanzen. Und es war sehr nett von ihm, dass er es überhaupt erwogen hat. Wahrscheinlich, weil er Isabella allein da sitzen sah.
Wie leicht muss es für Sie sein, die Beweggründe anderer Menschen zu verstehen?
Was meinen Sie damit?
Nun ja, bei Ihnen heißt es nicht, wovon lässt sich dieser oder jener beeinflussen, sondern was würde mich beeinflussen? Was wären meine Beweggründe, so oder so zu handeln?
Ich verstehe Sie nicht.
Dann gelten für uns höchst ungleiche Bedingungen, denn ich verstehe Sie sehr gut.
Mich?
Ja.
Ja, es ist wahr. Ich kann gar nicht so klug daherreden, dass es unverständlich wird.
Bravo. Welch köstlicher Seitenhieb.
Aber sagen Sie mir doch, was Sie meinen.
Soll ich das wirklich? Aber Sie werden schrecklich verlegen sein und es wird zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen uns kommen.
Nein, nein, sicher keines von beiden.
Nun gut. Als Sie den Wunsch meines Bruders, mit Miss Thorpe zu tanzen, nur auf seine Gutmütigkeit zurückführten, hat mir das bewusst gemacht, dass Sie selbst gutmütiger sind als alle anderen Menschen auf Erden.
Nein, nein. Sie irren sich gewiss.
Catherine errötete, wie vorhergesehen. Doch in Henrys Worten lag etwas, was sie für die peinliche Verlegenheit entschädigte. Und dieses Etwas beschäftigte sie so sehr, dass sie fast vergaß, wo sie war.
Ein Ausschnitt aus Northanger Abbey. Das ist ja jetzt der Auftakt zu einer ganzen Hörspielreihe nach Jane Austen Roman. Mit welchen Romanen geht's denn weiter?
Ja, wir möchten unseren Hörern zu Feiertagen, also wenn die Menschen hoffentlich ein bisschen Zeit zum Genießen haben, immer gern was Besonderes im Programm präsentieren. Das waren jetzt am Feiertag, dem 3. Oktober, Leb wohl Berlin nach Christopher Isherwood. Und das wird zu Ostern und zu Weihnachten immer ein Austen-Hörspiel sein. Wir werden ja alle Austen-Romane inszenieren lassen. Und in diesem Jahr kommt zu Weihnachten Verstand und Gefühl heraus. Freuen können Sie sich also auf die Lebens- und Liebesgeschichte der Dashwoods im Programm von HR2 Kultur, dann wieder in einer völlig anderen Inszenierung. Alle Produktionen erscheinen nach längerer Online-Phase in der Audiothek-App beim Hörverlag.
Ganz herzlichen Dank, Cordula Huth. Ich nenne nochmal die Daten. Wir sprachen über Jane Austen, Northanger Abbey, ein Hörspiel. Hörspielbearbeitung und Regie Silke Hildebrand. Die Musik hat Jakob Diehl komponiert. Die Sprecher sind Ulrich Nöten, Anna Drexler, Anne Müller und viele andere. Es sind 2 CDs, 2 Stunden 30 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Eine Produktion von HR2 Kultur und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zum Kinder- und Jugendhörbuch. Es heißt Die beste Bahn meines Lebens und ist eine Geschichte von Anne Becker. Dorothee Meyer-Karweg ist zurück im Studio. Wer ist denn diese Anne Becker? Ich habe den Namen noch nie gehört.
Ja, ich kannte ihn auch nicht. DAV, also der Verlag, der Audioverlag, sagt ebenfalls nichts über die Autorin. Aber der Belz Verlag, wo nämlich das Buch erschienen ist zum Hörbuch, dieser Verlag verrät, Anne Becker ist 1975 geboren. Sie studierte Sonderpädagogik in Heidelberg und arbeitet als Förderschullehrerin, lebt mit ihrer Familie im Ruhrgebiet. Und Die beste Bahn meines Lebens ist ihre erste Veröffentlichung.
Und worum geht's in diesem Hörbuch?
Also im Mittelpunkt stehen zwei Teenager, Jan und Flo. Jan ist 13, hat gerade einen Umzug hinter sich mit Eltern, Schwester und kleinem Bruder. Er kommt also neu in eine Schule und ist auch neu im Schwimmteam. Also er ist ein großes Schwimmtalent und trainiert sehr viel. Das sind schon also ziemlich große Herausforderungen für den 13-Jährigen, sich in dieser neuen Umgebung umzutun. Und dazu kommt jetzt ein ganz spezielles Problem von ihm. Er hat nämlich LRS, das heißt eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und Flo, das ist eine Mitschülerin von ihm, das ist ein Mädchen, das ziemlich flippig daherkommt, wohnt auch noch im Haus nebenan, kleidet sich wie ein Hippie und hat zwei Hühner. Und Jan und Flo lernen sich dann kennen, als Flos Huhn Vicky ins Nachbargrundstück läuft und Flo bei dem Rettungsversuch in der Hecke stecken bleibt.
Und dann sah ich Flo zum ersten Mal. Also eigentlich sah ich von Flo ziemlich lang nur einen Fuß mit bunt lackierten Nägeln, ein Bein mit mindestens 1000 Sommersprossen und, naja, ihren Po. Der Rest von ihr steckte irgendwie in der Hecke fest. »Pass auf, dass Vicky nicht in den nächsten Garten abhaut«, sagte sie und hopste auf dem einen Bein. »Vicky? Das Huhn, Mann!« Mit einem Ruck zog sie ihr anderes Bein aus der Hecke. »Du kannst sie auch einfach fangen.« Sie hatte rote Haare und davon jede Menge. Und jede einzelne Strähne schien an einem anderen Zweig festzuhängen. »Verdammter Mist!« Vorsichtig fing sie an, ihre Haare aus dem Gestrüpp zu ziehen. »Versuch, sie an den Füßen zu erwischen!« Das Huhn war jetzt gefährlich nah an der gegenüberliegenden Hecke. Es pickte nach irgendwas im Boden. »Beißt das?« »Jetzt mal echt. Hatte ich das wirklich gefragt?« Meine Ohren waren auf einmal total heiß. Flo hörte auf, ihre Haare aus der Hecke zu fummeln. »Hast du etwa Schiss? Vor einem Huhn?« »Ganz bestimmt nicht.« Mittlerweile glühte mein ganzes Gesicht. Gut, dass Flo noch mit ihrem Kopf in der Hecke steckte. »Na dann«, sagte sie und machte mit ihren Haaren weiter.
Ja, also wir hören, die Geschichte wird hier aus Jans Sicht erzählt, interpretiert übrigens von Jannik Schümann. Und diese Flo ist irgendwie ein bisschen kratzbürstig. Und außerdem ist sie sehr gut in Mathe. Und statt Tagebuch zu schreiben, hält sie alles in Formeln und Diagrammen fest. Und das klingt dann so.
Wie ein Gespräch mit Patty über Jan statistisch gesehen ablaufen wird. Mögliche Antworten von mir auf die unvermeidliche erste Frage von Patty: Ist er süß? Und ihre dazugehörigen Reaktionen. Variante 1: Ist er süß? Ja, dachte ich mir. Variante 2: Ist er süß? Nein. Also ja. Variante 3: Ist er süß? Weiß nicht. Du stehst auf ihn.
Diese Patty ist übrigens die Cousine und auch Freundin von dieser Flo. Ja, also Flo und Jan sind beide voneinander irgendwie angezogen, aber die Annäherung ist natürlich schwierig, geht nur sehr langsam voran, wie das so oft ist bei Teenagern. Und Jan wagt es nicht, ihr von seiner Lese-Rechtschreibschwäche zu erzählen. Niemand in der Klasse weiß das, auch die Lehrer nicht. Und es funktioniert doch ganz gut, bis er dann eines Tages in Deutsch vor der Klasse dann lesen soll. Fabi, sein Schulfreund, will ihm noch helfen.
Fabi klopfte mit dem Finger auf die Stelle in meinem Buch, die ich lesen sollte. Da, flüsterte er. Bei später merkte ich. Bevor ich den Satzanfang überhaupt gefunden hatte, zog er den Finger schon wieder weg.
Jan, liest du bitte?
Fragte die Heymann.
Später merkte ich.
Das war's. Ich fand die Stelle einfach nicht. Plötzlich wurde es ganz still in der Klasse. So still, dass man die Vögel durchs gekippte Fenster hören konnte.
Da, Mensch!
Fabis Finger mit dem abgekauten Nagel tippte erneut auf den Satzanfang. Aber es war schon zu spät. Die Wörter tanzten vor meinen Augen und in meinem Kopf hörte ich mein Herz wummern.
Jan!
Fragte die Heymann wieder. Und dann fingen die ersten an zu kichern. Eigentlich war ich das gewohnt. Irgendjemand kicherte immer. Oder sagte,
boah, wie lange dauert das?
Aber diesmal sah ich, dass auch Flo lachte. Sie hatte sich umgedreht und schaute mich zum ersten Mal an diesem bescheuerten Tag richtig an. Und lachte.
Ja, und das macht Jan natürlich dann besonders fertig, dass sie mit den anderen mitlacht. Er rennt dann aus der Klasse raus und die Frage ist natürlich, ist die Freundschaft der beiden noch zu retten?
Jetzt ist der Text ja aus der Sicht des 13-jährigen Jan geschrieben und aus der Sicht von Flo. Also es sind zwei Teenager, die hier erzählen. Funktioniert das gut?
Also es ist natürlich schon schwierig, da die Sprache entsprechend jugendlich sein muss. Aber ich finde, die Autorin schafft das ganz gut, ohne in diesen betonten Jugendslang zu verfallen, der ja irgendwie nie glaubwürdig dann ist. Ne? Und die deutlich kürzeren Passagen von Flo, die nerven mich schon ein ganz klein wenig. Also da wird eben so rausgearbeitet, dass sie eben dieses Mathe-Genie ist mit dem Hang zum formelhaften Formulieren und zu Infografiken. Und das kommt mir schon ein bisschen zwanghaft vor. Aber darum geht es eigentlich auch. Also diese Autorin Anne Becker zeigt, jeder hat so seine Probleme. Flo hat eben diesen Mathe-Tick und sie vermisst ihre Mutter, die in London arbeitet. Und Verabredungen mit der Tochter wegen ihrer Arbeit ständig verschiebt oder verkürzt. Dann gibt's noch Linus, einen Mitschüler, der Jan ständig Pi sagt, aber in allen Fächern wirklich schlecht ist. Dann gibt's noch Fabi, Jans Mitschüler, der neben ihm sitzt. Der scheint Probleme zu haben, Freunde zu gewinnen. Also jeder hat so seine Probleme in dieser Geschichte.
Also so eine typische Situation von Teenagern, die gerade in die Pubertät kommen. Jetzt haben wir die beiden Sprecher gehört. Sie haben sie auch schon eben so ein bisschen angedeutet. Ich finde, die klingen eigentlich ganz passend für die Rollen. Was meinen Sie?
Ja, diese Vanida Karun, die spricht Flo recht forsch und keck. Und man merkt hier überhaupt nicht an, dass sie schon 40 Jahre alt ist. Und Janik Schümann, der ist so Ende 20. Und ich finde schon, der interpretiert den Jan sehr sensibel. Und gerade durch seine Interpretation ist das schon ein recht berührender Coming-of-Age-Roman. Der einzige Kritikpunkt von mir ist, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Eltern der Schule nicht mitteilen, dass ihr Kind dieses LRS hat, also diese Lese-Rechtschreibschwäche. Denn allein dadurch läuft er ja im Deutschunterricht ins offene Messer. Aber ja, das ist halt so künstlerische Freiheit, um die Dramatik zu steigern.
Ja, herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Anne Becker, Die beste Bahn meines Lebens mit Janik Schümann und Vanida Karun als Sprecher. Es sind 3 CDs, 3,5 Stunden Laufzeit, eine ungekürzte Lesung übrigens zum Preis von knapp 15 Euro, wie immer eine unverbindliche Preisempfehlung. Empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder oder Jugendliche, muss man schon sagen, ab 11 Jahren und erschienen im Verlag DAV. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon waren Christiane Hillebrand, Cordula Huth
und Dorothee Meyer-Karweg.